Herzlich willkommen zu Law Podcasting, dem ersten deutschen Anwalts-Audioblog. Heute hören Sie:
Wie sind gefakte Whois-Daten bei Domains rechtlich zu bewerten? Teil 2. Gefakte Whois-Daten erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Aus den unterschiedlichsten Gründen werden dabei bewusst falsche Angaben bei der DENIC gemacht. Der heutige Podcast geht der Frage nach, ob es sich dabei rechtlich gesehen um ein bloßes Kavaliersdelikt handelt oder ob dem Faker ernsthafte rechtliche Konsequenzen drohen. Dieser Frage geht der heutige Podcast nach. Er ist in zwei Teile geteilt. Heute hören Sie den zweiten Teil. Wir erinnern uns, im ersten Teil hatten wir zwischen dem Angstfaker, dem Google-Faker und dem blütenweißen Google-Faker unterschieden. Der Angstfaker betreibt ein rechtlich umstrittenes Portal und hat Angst vor zivilrechtlichen Abmahnungen. Er will sich jeder Haftung entziehen. Dabei denkt er vor allem daran, die außergerichtlich entstandenen Abmahnkosten nicht zu bezahlen und keine strafbewehrte Unterlassungserklärung zu unterzeichnen. Der Google-Faker hingegen betreibt ein rechtlich umstrittenes Portal und nimmt die Falschangaben vorwiegend nur aus einem einzigen Grund vor. Er möchte nicht, dass Google und Co. mitbekommen, welche Portale ihm gehören, um so eine bessere Position bei den Suchergebnissen zu erzielen. Im Falle von Rechtsverstößen ist er bereit, die Abmahnkosten zu bezahlen und, falls nötig, eine Unterlassungserklärung abzugeben. Beim blütenweißen Google-Faker sind sämtliche Domains absolut rechtskonform und enthalten keinerlei Verstöße. Zivilrechtliche Abmahnungen sind daher ausgeschlossen. Wir hatten beim letzten Mal festgestellt, dass der Angstfaker sich wegen Betruges strafbar macht. Wie sieht es damit beim Google-Faker aus? Gänzlich anders sieht die Rechtslage beim Google-Faker aus. Da dieser durchgehend bereit ist, die entstandenen Schäden zu übernehmen und auch notfalls eine Unterlassungserklärung abzugeben, wird man hier einen Betrug verneinen müssen. In der Praxis ist freilich das Problem, dass die Staatsanwaltschaft, die solche Taten verfolgt, von außen nur sehr schwer erkennen kann, um welchen Typ von Faker es sich handelt. Sie wird daher immer zunächst einmal davon ausgehen, dass es sich bei dem Handelnden um einen Angstfaker handelt. Dies bedeutet, dass der Google-Faker im Endergebnis zwar straffrei ausgeht, ihm aber bis dahin eine Menge Ungemach an strafprozessualen Maßnahmen drohen können, zum Beispiel Hausdurchsuchung oder PC-Beschlagnahme. Denn die Staatsanwaltschaft muss ja erst ermitteln, welcher Sachverhalt hier vorliegt. Zudem ist hier die Beweisfrage nicht unkritisch. Die Bereitschaft, die entstandenen Schäden zu bezahlen, ist ein innerer, gedanklicher Vorgang, der sich nach außen hin zunächst in keiner Form, zum Beispiel in einem Schriftstück, manifestiert. Was ist, wenn ein Gericht der Aussage des Fakers, er wolle doch alle Kosten ersetzen, keinen Glauben schenkt und ihn verurteilt? Der blütenweiße Google-Faker hingegen braucht solches Ungemach nicht zu fürchten. Da bei ihm aufgrund der 100% Rechtskonformität des Inhalts, Schadens- und Unterlassungsansprüche ausgeschlossen sind, begeht er in keinem Fall einen Betrug. Denn es treten bei keinem Dritten irgendwelche Schäden ein. Auch gegenüber der DENIC begeht der blütenweiße Google-Faker keinen Betrug, da die DENIC keinerlei finanzielle Nachteil erleidet. Der Faker bezahlt brav und ordentlich sämtliche Rechnungen. Gleiches gilt gegenüber Google und Co. Hier liegt kein strafbarer Betrug vor, denn auch Google erleidet keine monetären Defizite. Und wie ist nun die Rechtslage im Bereich des Zivilrechts? Der Faker schließt mit der DENIC einen Vertrag über die Registrierung der jeweiligen DE-Domain. Dabei verpflichtet er sich, sämtliche Angaben wahrheitsgemäß und zutreffend zu machen. Erfährt die DENIC, dass der Faker bewusst falsche Informationen getätigt hat, kann sie den geschlossenen Registrierungsvertrag außerordentlich kündigen. Der Faker verliert somit seine Domain. In der Praxis freilich handhabt die DENIC dieses rechtliche Instrument außerordentlich zurückhaltend. Denn sollte sich die Kündigung und der Domainverlust im Nachhinein als unberechtigt herausstellen, macht sich die DENIC schadensersatzpflichtig. Um diese Konstellation zu vermeiden, verlangt die Registrierungsstelle daher von Dritten, dass sie unzweifelhaft nachweisen, dass die Whois-Angaben unzutreffend sind. Erforderlich ist dafür ein schriftlicher Nachweis, zum Beispiel ein Postvermerk mit unzustellbar. Liegt dieser Nachweis vor, wendet sich die DENIC in aller Regel an den zuständigen Registrar, bei dem die Domain gehostet ist, und fordert diesen auf, für die Aktualisierung der Adresse zu sorgen. Der Registrar benachrichtigt daraufhin den Faker. Dieser überarbeitet die Whois-Daten. Ob nun mit den richtigen Daten oder mit falschen, bleibt dem Faker überlassen. Im letzteren Fall beginnt sich das Karussell erneut zu drehen. Wie lange die DENIC eine derartige Ochsentour mitmacht, ist eine Frage des konkreten Einzelfalls. Gerade wenn die betreffende Domain keinen nennenswerten Wert hat und somit ohne Probleme verloren gehen kann, wird der Faker sich also wenig vor einer außerordentlichen Kündigung fürchten. Für reine Whois-Daten gelten die impressumsrechtlichen Vorschriften des Telemediengesetzes bzw. des Rundfunkstaatsvertrages nicht. Der Faker begeht jedoch in jedem Fall einen Wettbewerbsverstoß. Dadurch, dass er die Whois-Daten fälscht, erlangt er bei Google und Co. eine höhere Suchmaschinenplatzierung, als ihm eigentlich zusteht. Er kann daher sowohl von Mitbewerbern als auch von Google selbst auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. In der Praxis ist das Problem, dass den Abmahner hierfür die Beweislast trifft. Der Abmahner muss nachweisen, dass hierdurch ein Wettbewerbsvorsprung erlangt wird. Diesen Nachweis zu führen, wird nur sehr selten gelingen. Geht es nämlich nur darum, vor Google und Co. seine Linkfarmen zu verstecken, dann ist dies gerichtsfest so gut wie nicht zu belegen. Anders ist es hingegen, wenn noch weitere Rechtsverletzungen hinzukommen. Täuscht der Faker zum Beispiel eine private Seite auf der Domain vor, so liegt hierin zugleich ein Fall der wettbewerbswidrigen Schleichwerbung vor. Bereits wegen dieses Umstandes kann ein Konkurrent gegen den Faker erfolgreich vorgehen. Der Mitbewerber muss dann nicht mehr die bessere Platzierung nachweisen. Ergebnis: Auch wenn gefälschte Whois-Daten bei SEO-Agenturen gar nicht so selten sind, sollten solche Handlungen aus rechtlicher Sicht gut überlegt sein. Viele Zuhörer wird erstaunt haben, dass ausnahmsweise hier nicht Google das Problem ist, sondern Ungemach eher von Seiten der Staatsanwaltschaften und der Mitbewerber droht. Dabei macht sich zwar nur der Angstfaker strafbar, aber auch dem Google-Faker können erhebliche Nachteile wie Durchsuchung oder Beschlagnahme drohen. Nur der blütenreine Google-Faker ist vor solchen strafrechtlichen Ereignissen geschützt. Anders hingegen liegt die Rechtslage im Bereich des Zivilrechts. Hier kann die DENIC zumindest theoretisch eine außerordentliche Kündigung aussprechen und Mitbewerber und Google haben einen Anspruch auf Unterlassung. Sie hörten soeben den Law-Podcast der Kanzlei Dr. Barr. Heute mit der Folge: Wie sind gefakte Whois-Daten bei Domains rechtlich zu bewerten? Teil 2.